Ghanima stand ebenfalls auf und gemeinsam kehrten sie durch das mittlerweile entfernte Feuchtigkeitssiegel in den Siege zurück, wo sie von den Wachen bereits erwartet wurden, die ihnen auf dem Weg in ihre Privatquartiere folgten. Die Menschen, die ihnen an diesem Morgen begegneten, machten zwar auf die gewohnte Weise Platz für sie, aber die Blicke, die sie mit den Wächtern tauschten, waren anders als sonst. Es war eine alte Sitte fremenitischer Weiser, die Nacht allein im Angesicht der Wüste zu verbringen. Jeder Umar hatte bisher diese Art der Nachtwache praktiziert. Auch Paul Muad'Dib und Aliyah. Nun hatten also auch die Kinder Muad'Dibs damit begonnen. Leto, der den Unterschied in den Blicken der Leute bemerkte, wandte sich an Ghanima und machte sie darauf aufmerksam. »Sie haben keine Ahnung, welche Entscheidung wir über sie getroffen haben«, erwiderte das Mädchen. »Sie wissen es wirklich nicht.« Erneut in die alte Sprache überwechselnd, sagte Leto, »es muss alles möglichst zufällig wirken.« Ghanima zögerte einen Moment lang, um ihre Gedanken zu ordnen. Dann erwiderte sie, »vom Augenblick der Trauer an muss alles aufeinander abgestimmt sein. Selbst der Entwurf der Grabstätte. Das Herz muss dem Schlaf folgen, damit kein Erwachen möglich ist.« In der altertümlichen Sprache war es ziemlich schwierig, komplizierte Sachverhalte auszudrücken. Aber Leto verstand auch so, was sie meinte. Wollten sie seinen Plan durchführen, mussten sie mit extremer Vorsicht zu Werke gehen. Gleichgültig, ob er wirklich tödlich oder nur simuliert sein würde, das Resultat konnte sich dennoch als tödlich erweisen. Selbst für denjenigen, der überleben würde, um Bericht zu erstatten, würde die Situation schwierig werden. Jeder nicht genau berechnete Schritt konnte den gesamten Plan zu Fall bringen und aus dem goldenen Pfad eine Sackgasse machen. »Es wird sehr schwierig werden«, stimmte Leto zu und teilte die Vorhänge, die ihnen den Weg in das Vorzimmer ihrer Räume versperrten. Die Bediensteten, die dort beschäftigt waren, unterbrachen ihre Tätigkeit lediglich einen Herzschlag lang, als die Zwillinge den Raum durchquerten, der zu dem Korridor führte, hinter dem Lady Jessica ihr Lager aufgeschlagen hatte. »Denk daran, dass du nicht Osiris bist«, erinnerte Ghanima ihren Bruder. »Ich will auch gar nicht versuchen, es zu sein.« Ghanima hielt ihn am Arm fest und sagte, »Aliyah, Darsatai, Haunus Msmov.« Dies war eine Warnung. Leto sah seiner Schwester fest in die Augen. Die Aktivitäten Aliyahs stanken tatsächlich so zum Himmel, dass sie selbst ihrer Großmutter nicht verborgen geblieben sein durften. Er lächelte Ghanima zu, denn diesmal hatte sie die alte Sprache mit einem fremenitischen Wort gemischt, das für eine bestimmte Art des Misstrauens stand. Msmov. Das war der faulige Geruch einer Sommernacht. Der Vorbote des Todes, der einen durch die Hand eines Dämons ereilte. Und für die Leute, deren Sprache sie jetzt sprach, war Isis die Dämonengöttin gewesen, die den Tod mit sich brachte. »Es wird Zeit, dass wir Atreides uns einen Ruf in Bezug auf Unverschämtheit erkämpfen«, erklärte er lächelnd. »Also werden wir uns nehmen, was wir brauchen«, sagte Ghanima. »Entweder tun wir das, oder wir würdigen uns vor unserer eigenen Regentin zu Bittstellern herab«, gab Leto zurück. »Und ich glaube, Aliyah würde das erfreuen. Aber unser Plan...« Sie beendete den Satz nicht. »Unser Plan«, dachte Leto. Es war jetzt wirklich ihre gemeinsame Sache. Er sagte, »unser Plan kommt mir vor wie das Netz des Shaduf.« Ghanima warf einen Blick auf den Vorraum zurück, durch den sie gekommen waren, roch die würzigen Düfte, die der Morgen mit sich brachte. Es gefiel ihr, wie Leto mit ihrer ihnen eigenen Sprache umging. Das Netz des Shaduf. Es war ein Gelübde. Er hatte damit ihr Vorhaben mit der niedrigen Tätigkeit der Landwirtschaft verglichen. Sie mussten Land fruchtbar machen, es bewässern, säen und Unkraut jäten. Gleichzeitig enthielt dieser Vergleich eine Bedeutung, die nur ein Fremen verstehen konnte, dass diese Art Arbeit gleichzeitig in einer anderen Welt getan wurde, wo sie dazu beitrug, die Seele zu kultivieren. Immer noch standen sie abwartend in der engen Passage und sahen einander an. Ghanima studierte ihren Bruder und stellte fest, dass er immer noch auf zwei Ebenen dachte. Einmal war er bereit, dem goldenen Pfad, den die Vision ihres Vaters ihm gezeigt hatte, zu folgen. Andererseits schreckte er davor zurück, dass sich aus ihm ein neuer Mythos entwickeln könnte, wenn der Plan erfolgreich war. Der Gedanke machte ihr Angst. Hatte er mehr aus der Vision herausgelesen als sie? Fürchtete er sich möglicherweise davor, in die Position eines Erneuerers hineingedrängt zu werden? Würde ihm das gleiche Schicksal widerfahren wie seinem Vater? Der Kult, der sich um Muad'Dib rankte, hatte mittlerweile einen bitteren Beigeschmack hervorgerufen, der nicht zuletzt auf Aliyas Missherrschaft und die brutale Gewalt zurückzuführen war, mit der sich ihre militanten Priester ausgestattet hatten. »Er verbirgt etwas vor mir«, stellte sie fest. Sie erinnerte sich an das, was er ihr über seinen Traum erzählt hatte. Er war von einer solch schillernden Realität gewesen, dass er beinahe stundenlang die Umgebung abgetastet hatte, um sich zu versichern, dass er aus ihm zurückgekehrt war. »Ich bin in der Wüste. Um mich herum ist es glänzend hell, obwohl die Sonne nicht scheint. Und ich stelle fest, dass ich die Sonne bin. Mein Licht erhält einen goldenen Pfad. Im gleichen Moment, in dem ich dies bemerke, verlasse ich mich selbst. Ich wende mich um und erwarte, mich als Sonne zu sehen, aber ich bin sie nicht. Ich bin eine Gestalt aus kleinen Zweigen, wie sie Kinder im Sand erschaffen. Zickzack-Linien in den Sand gezeichnet bilden meine Augen. In meiner linken Hand befindet sich ein Zepter, ein richtiges Zepter, das viel detailgetreuer ist als die Figur, die es hält. Das Zepter bewegt sich, und das ruft in mir Schrecken hervor. Und während es sich bewegt, fühle ich, wie ich erwache und weiß dennoch, dass ich nur träume. Und dann stelle ich fest, dass meine Haut von etwas umschlossen wird, von einer Rüstung, die sich ziehen lässt wie meine Haut. Ich kann sie nicht sehen, nur fühlen. Und dann verlässt mich der Schrecken, weil ich weiß, dass diese Rüstung mir die Kraft von 10.000 Männern verleiht. Als Leto ihren Blick bemerkte, versuchte er, sie weiter in den Gang hineinzuziehen und den Weg zu Jessicas Räumen weiterzugehen. Ghanima widersetzte sich ihm plötzlich. »Es könnte sich erweisen, dass dieser goldene Pfad auch nicht besser ist als jeder andere«, gab sie zu bedenken. Leto warf einen Blick auf den felsigen Boden, der sie voneinander trennte. Zweifellos hatte er bemerkt, dass sich Ghanima ihrer Sache jetzt nicht mehr so sicher war wie zuvor. »Es bleibt mir nichts anderes übrig«, erwiderte er.
»Aliyah ist besessen«, sagte Ghanima. »Und auch uns könnte es so ergehen. Vielleicht ist es bereits geschehen und wir haben nur noch nichts davon gemerkt.«
»Nein.« Leto schüttelte den Kopf. Ihre Blicke trafen sich. Aliyah widersetzte sich. Das war es, was den in ihr schlummernden Kräften ihre Macht gab. Ihre eigene Kraft hat sich gegen sie gekehrt. Wir haben es gewagt, uns selbst zu erforschen. Wir kennen die alten Sprachen und besitzen das Wissen der Vergangenheit. Wir sind bereits verschmolzen mit jenen, die in uns sind. Wir bekämpfen sie nicht. Wir haben uns mit ihnen arrangiert. Dies habe ich in der vergangenen Nacht von Vater gelernt. Das war es, was ich wissen musste. Mir gegenüber hat er davon nichts verlauten lassen. Du hast dich auf unsere Mutter konzentriert. Und ich habe dabei den Kürzeren gezogen. Beherrscht sie dich immer noch so stark? Furcht zeigte sich auf Letos Gesicht.
Ja, aber ich glaube, dass sie mich jetzt mit all ihrer Liebe beschützt. Du warst übrigens ziemlich gut, als du dich mit ihr auseinandersetztest.
Sie dachte an das Abbild ihrer Mutter und sagte,
Mutter existiert für mich nun mit all den anderen im Alam al-Mithal. Auch wenn sie es wagte, von der verbotenen Frucht zu kosten. Ich kann ihr jetzt zuhören, ohne Furcht zu empfinden. Es ist mit ihr nicht mehr anders als mit den anderen.
Ja, sagte Leto. Und obwohl ich Vater zuhörte, wurde ich den Verdacht nicht los, dass in Wirklichkeit Großvater aus ihm sprach. Der Mann, nach dem ich meinen Namen erhielt. Vielleicht macht es das deshalb so leicht für mich. Hast du die Absicht, Großmutter von dem goldenen Pfad zu erzählen?